Deutschlandfunk, eine Welt.
Es waren vor allem russische Truppen, die Diktator Bashar al-Assad im Bürgerkrieg die Macht über Syrien gesichert haben. Eine stabile Friedensordnung ist gleichwohl mehr als 10 Jahre nach dem Beginn des Krieges nicht in Sicht. Von den heftigsten Kämpfen seit Jahren im Land berichten gerade erst die Beobachter. Und die Bevölkerung im Land, sie leidet. Der UN-Generalsekretär richtete in diesem Sommer einen Hilfsappell an die Weltöffentlichkeit. Mehr als 14 Millionen Menschen in Syrien, so Antonio Guterres, brauchen humanitäre Unterstützung. 12 Millionen leiden Hunger und 90% leben unterhalb der Armutsgrenze.
The figures are stark. 14.6 million people need humanitarian assistance. 12 million people are food insecure, unsure where their next meal is coming from. 90% of the population live below the poverty line.
Soweit UN-Generalsekretär Antonio Guterres über ein Land am Abgrund. Trotzdem haben die Nachbarstaaten Türkei und Libanon angekündigt, in großem Umfang syrische Flüchtlinge zurück in ihre Heimat zu schicken. Von 1 Million Menschen ist in Ankara die Rede. Über die Perspektiven für die Menschen in Syrien habe ich vor dieser Sendung mit Christine Hellberg gesprochen. Die freie Journalistin beobachtet den syrischen Bürgerkrieg seit seinem Ausbruch 2011. Und ich habe sie zunächst gefragt, ob das Land vorbereitet ist auf die Rückkehr hunderttausender Flüchtlinge.
Nein, und es ist interessant, dass das Ausland sich darüber Gedanken macht, wie man Syrer zurückschicken kann, während die Menschen im Land vor allem darüber nachdenken, wie sie das Land noch verlassen können. Also egal, wo sie mit Syrern sprechen, ob in den Regimegebieten, ob im Nordosten oder auch im Nordwesten in der Provinz Idlib, die Menschen sind in so einer katastrophalen Situation, dass alle nur überlegen, wie sie wegkommen, während eben wir darüber nachdenken, Syrer zurückzuschicken. Der Plan der Türkei würde große innergesellschaftliche Krisen auslösen, denn es geht ja der Türkei vor allem darum, arabische, syrische Geflüchtete aus der Türkei anzusiedeln entlang der Grenze. Und das sind eben Gebiete, die überwiegend von Kurden besiedelt sind oder waren. Und das wäre dann ein demografischer Wandel. Und das ist nun das Letzte, was die syrische Gesellschaft braucht, in der ja sowieso schon die Zerrissenheit sehr groß ist und der Hass eben auch zwischen diesen Bevölkerungsgruppen. Also einen solchen demografischen Wandel sollte man auf keinen Fall unterstützen. Die Türkei versucht ja auch, diese Gebiete entlang der Grenze unter ihre eigene Kontrolle zu bekommen, mit ganz regelmäßigen Drohnenangriffen zum Beispiel entlang der Grenze. Da sterben auch immer wieder Zivilisten. Das ist also ein Krieg auf niedrigem Niveau, der auch sehr unterschwellig stattfindet und von dem wir gar nicht so richtig Notiz nehmen.
Sie sagen, Krieg auf unterschwelligem Niveau. Machthaber Bashar al-Assad, so sieht es zumindest aus der Ferne aus, sitzt ja fest im Sattel, aber seine Truppen kontrollieren eben nicht das ganze Land. Es gibt ja die Gebiete unter der Kontrolle der Kurden und die Gebiete, die unter Kontrolle der extremistischen Milizen sind. Ist diese Teilung des Landes aus Ihrer Sicht nun auf Dauer angelegt?
An dieser Teilung wird sich bis auf Weiteres nicht viel ändern. Sie besteht seit 2020. Seitdem sind diese Konfliktlinien eingefroren im Land, auch durch verschiedene Waffenstillstände. Und es wird keine politische Lösung geben dieses Konfliktes. Ganz im Gegenteil. Es gibt wahrscheinlich Tendenzen wieder zur Normalisierung mit diesem Regime. Wir haben eine Annäherung innerhalb der Region. Wir haben auch einzelne osteuropäische Staaten, die dafür plädieren, wieder einen pragmatischen Umgang mit Damaskus zu finden, obwohl dieses Regime eben nach wie vor Völkerrechtsverbrechen begeht, in den eigenen Gefängnissen zum Beispiel. Systematische Folter, die wird auch vor deutschen Gerichten verhandelt. Das heißt, wir verurteilen Menschen oder Verantwortliche in diesem Regime wegen Völkerrechtsverbrechen zu lebenslanger Haft. Deswegen können wir mit diesem Regime nicht wirklich normal umgehen. Wir haben also eine Vierteilung dieses Landes faktisch. Und der Schlüssel dazu, diesen Konflikt besser zu managen und den Menschen zu helfen vor Ort, liegt eigentlich darin, dass wir tatsächlich in diesen vier Teilen 4 verschiedene Politikansätze finden. Das heißt, diese Regionen auch unterschiedlich behandeln, um die Menschen vor Ort besser zu versorgen.
Jetzt haben Sie gesagt, die Isolierung des Assad-Regimes bricht ein wenig auf. In der Hochphase des Krieges war es ja noch so, dass Machthaber Bashar al-Assad weitgehend international isoliert war. Wer versucht im Moment die Isolierung, welche ausländischen Staaten versuchen im Moment die Isolierung besonders stark auszuhebeln?
Also Russlands Präsident Wladimir Putin arbeitet ja seit Jahren daran, dieses Regime zu rehabilitieren international. Und besonders erfolgreich ist er dabei in der Region. Die arabischen Nachbarn nähern sich also wieder an Damaskus. Präsident Assad war in diesem Jahr in den Vereinigten Arabischen Staaten erster offizieller Staatsbesuch seit 2011. Und gerade die arabischen Nachbarn sagen eben, naja, wenn Assad sowieso nicht so bald abtritt, dann holen wir ihn doch lieber in unseren arabischen Geltungsbereich zurück. Also die Arabische Liga erwägt eben auch, ihn wieder aufzunehmen, statt dass man Syrien auf Dauer dem Einfluss anderer überlässt, nämlich dem Iran, Russland und der Türkei regional betrachtet. Also in der Region laufen diese Normalisierungsbestrebungen. Russland wünscht sich das ganz aktiv, denn um das Land zu stabilisieren und wieder aufzubauen, braucht es das Geld aus dem Westen.
Geld aus dem Westen ist ein gutes Stichwort. Diktator Assad hat diesen Krieg mit Unterstützung des Kreml gewonnen. Aber welche Rolle kann der Westen jetzt in den kommenden Jahren in Syrien spielen?
Es müssten vor allem die Staaten, die zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wir wollen nicht wieder aufbauen mit diesem Regime, wir wollen die Sanktionen weitererhalten gegenüber diesem Regime. Diese Länder müssen einen konstruktiven Vorschlag machen, denn sie sind zunehmend in der Isolation, weil andere sagen, Mensch, den Menschen geht so schlecht in Syrien, wir müssen jetzt einfach mal pragmatisch mit Damaskus zusammenarbeiten. Deswegen brauchen wir Gegenvorschläge. Ein wichtiger Vorschlag ist, dass wir zum Beispiel den Handel und den Austausch zwischen diesen vier Regionen verbessern und erleichtern und formalisieren im Sinne der Menschen. Also da geht es zum Beispiel um den Handel mit Lebensmitteln, mit landwirtschaftlichen Produkten. Es geht auch, ich meine, schon jetzt findet alles in Syrien seinen Weg. Egal, ob das das Öl ist oder Zitrusfrüchte oder Waren aus der Türkei, auch Waffen, Drogen und Menschen werden gehandelt zwischen diesen vier Gebieten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt profitieren davon eben vor allem bewaffnete Gruppen, die sich bereichern. Wir haben überall in Syrien Kontrollposten. Und das sichert der jeweiligen bewaffneten Gruppe den Zugriff auf alles, was eben Geld bringt. Und das müssten wir ändern. Das heißt, es muss ein Austauschprozess in Gang kommen, wo verschiedene Machthaber, das Assad-Regime, die HTS-Miliz, Hayat Tahrir-i Sham, das ist eine extremistische Miliz in Idlib, zusammen dann mit der türkisch unterstützten Opposition in den von der Türkei kontrollierten Gebieten und zusammen mit der autonomen Verwaltung Nordostsyrien, die ein Drittel des Gebietes im Nordosten kontrolliert, wo also diese vier Machthaber miteinander in Kontakt kommen und sagen, okay, wir tauschen Gleiches mit Gleichem. Wir tauschen zum Beispiel die Aufhebung von Zöllen. Wir heben Checkpoints oder Kontrollposten auf. Oder wir erkennen Schulabschlüsse an. Oder wir erleichtern die gesundheitliche Versorgung der Menschen. Das sind Dinge, die den Alltag der Menschen erschweren. Und die dafür sorgen, dass andere sich bereichern im Sinne dieser Kriegswirtschaft. Und das wäre ein wichtiger Prozess, der einfach nur mal die Alltagssorgen vieler Menschen erleichtern würde. Das wäre etwas, was der Westen unterstützen könnte, weil er das Geld hat. Wenn zum Beispiel Deutschland sagt, wir unterstützen zum Beispiel im Nordosten des Landes die Gesundheitsversorgung. Die Weltgesundheitsorganisation ist nicht in der Lage dazu, das über Damaskus zu machen. Also suchen wir uns einen lokalen Partner in diesen kurdisch verwalteten Gebieten, zum Beispiel den kurdischen Roten Halbmond, und machen dann eine Corona-Unterstützung oder was auch immer, eine gesundheitliche Unterstützung direkt mit dem Partner vor Ort. Dann ist das ein Druckmittel auch gegenüber den UN, die dafür sorgen müssen, dass humanitäre Kriterien angewendet werden in Syrien. Denn humanitäre Hilfe muss neutral sein, sie muss unabhängig sein, sie muss unparteiisch sein. Das alles ist nicht der Fall in Syrien. Und das wäre ein wichtiges Signal zu sagen, wir sind mutig, wir suchen uns im Nordosten eigene Partner, ohne die Verwaltung dort formal anzuerkennen, aber in Form von Nichtregierungsorganisationen. Wir machen im Nordwesten zentrale Verhandlungen mit HTS auf, also alle Geber und die UN verhandeln mit HTS, wie den Menschen in Idlib geholfen werden kann. Auch dafür muss ich diese Terrorgruppe nicht anerkennen. Aber wir haben mit den Taliban geredet in der Vergangenheit. Es ist üblich, dass man auch mit Terrorgruppen oder mit feindlichen Akteuren redet, zumindest um die Menschen humanitär zu versorgen. Auch dann sind wir in einer Position der Stärke, die im Land dann vor allem den Menschen vor Ort helfen wird und sie eben nicht dem Einfluss dieser extremistischen Gruppen in Idlib zum Beispiel überlässt.
Ein Plädoyer für eine neue Syrien-Politik des Westens war das von der freien Journalistin Christin Hellberg.